hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der vor ziemlich genau einem Jahr schon mal bei uns war. Damals ist er aus der Psychiatrie rausgekommen. Heute ist er wieder da, kurz nach dem Urteil des Landgerichts Regensburg, wonach er final freigesprochen wurde. Guten Morgen und herzlich willkommen, Gustl Mollat.
Grüß Gott, Herr Heim.
Sie machen auf mich, wenn ich das so sagen darf, einen vergleichsweise aufgeräumten Eindruck. Ich weiß, dass Sie mit dem Urteil nicht zufrieden waren, trotz des Freispruches. Hat sich da irgendwas bei Ihnen gedreht?
Ja, man kann natürlich sinnvollerweise da nicht zufrieden sein, wenn da noch ein Vorwurf von ganz vielen hängen bleibt und der nicht der Wahrheit entspricht.
Sie hätten Ihre Frau geschlagen, gebissen und bis zur Bewusstlosigkeit gebracht.
Genau, ja. Und das ist ein Makel, den möchte ich eigentlich nicht noch bis zum Lebensende auf meinen Schultern tragen müssen.
Das bedeutet aber, Sie müssten juristisch irgendeinen Weg finden, diesen Makel loszuwerden. Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten? Nach meinem Kenntnisstand kann man gegen einen Freispruch, den man bekommen hat, nicht in Revision gehen.
Ja gut, das ist natürlich jetzt die Qualität des Freispruches. Es geht um die Begründung des sogenannten Freispruches. Da wird ja eine Straftat als angeblich sicher festgestellt. Und dagegen ist es durchaus nicht ausgeschlossen, dass man was unternehmen kann. Mhm. Es gibt auch dementsprechende Urteile, auf die man verweisen kann, sogar höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht.
Okay, das versuchen Sie jetzt gerade auszuloten. Ansonsten darf ich Sie nach Ihrer persönlichen Lebenssituation fragen. Sie sind jetzt seit einem guten Jahr wieder in Freiheit. Haben Sie feste Wohnung oder ein Haus inzwischen?
Haus ist gar nicht dran zu denken, ja. Denn der alte Spruch, ohne Moos nichts los. Aber selbst eine Wohnung, da bin ich jetzt fieberhaft drüber, dass ich da jetzt eine etablieren kann.
Das heißt, Sie wohnen nach wie vor verstreut in der Republik bei Freunden?
Ja, das ist dann immer wieder ein Rumreisen. Ich bin da sehr dankbar für die Unterstützung. Bei der Gelegenheit, wenn es erlaubt ist, möchte ich auch sehr herzlich danken. Es gab mit Sicherheit auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die mich in welcher Form auch immer unterstützt haben.
Und auch finanziell unterstützt.
Auch finanziell unterstützt haben. Und da bin ich sehr dankbar. Und das ist auch das ganz Positive in meiner Sache.
Haben Sie Aussicht auf eine Arbeit?
Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Da muss man jetzt mal sehen, was dann tatsächlich sich konkretisiert und was wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und da geht es dann schon weiter.
Das Gericht hat Ihnen Schadensersatz zugestanden. Die Rede ist, ich glaube, 50.000, 60.000 Euro, eine Summe, die schon feststeht oder die jetzt noch in irgendeiner Form verhandelbar ist?
Also ich habe jetzt da noch keine genaueren Hinweise, wie das rechtlich sich gestalten wird, aber so wie sich's rauskristallisiert, es ist im Urteil erst einmal die Entschädigung bestimmt worden, wenn das so Bestand hat. Das ist dann die sogenannte Haftentschädigung, die dann wahrscheinlich parallel für diese freiheitsentziehende Maßnahme gilt. Und dann sprechen wir anscheinend um über 25 Euro am Tag. Mhm. Ich muss aber damit rechnen, dass dann üblicherweise noch das Kostgeld abgezogen wird von mindestens 6 Euro. Und das ist dann die
Entschädigung. Unfassbar eigentlich.
Ja, das ist halt Deutschland.
Sie haben viel mitgemacht. Sie haben jetzt ein Urteil bekommen, mit dem Sie nicht einverstanden sind, weil der Hauptvorwurf, er habe seine Frau geschlagen, getreten, gebissen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, nicht aus der Welt ist. Es steht letztlich Aussage gegen Aussage, Herr Mollat. Ihre Frau, Ex-Frau sagt, es war genauso. Sie sagen, es war nicht so. War Ihr großer Fehler im Prozess nicht die ganzen Details offenzulegen, wie es wirklich passiert ist damals?
Also ich glaube, das hätte keinerlei Unterschied gemacht bei dem Spruch des Gerichts.
Warum nicht?
Da bin ich ziemlich überzeugt. Ne? Denn auch das Plädoyer von Herrn Dr. Strate war mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Und die Argumentation, der Nachweis der Unglaubwürdigkeit meiner früheren Frau in ihrer Aussage, war eigentlich, meine ich, doch sehr gut geführt. Mhm. Man hätte bestimmt auch noch mehr anbringen können, ja. Aber das, was vorgetragen wurde, hätte schon ausreichen müssen.
Also das Gericht hat argumentiert, die Aussagen ihrer Frau seien glaubwürdig, dass sie in dieser Form gegen sie tätig geworden sind. Das Gericht hat letztlich auch gesagt, der Umstand, dass sie vor Gericht nicht aussagt, ändert an dieser Einschätzung nichts. Haben Sie eine Erklärung für sich dafür gefunden, warum sich das Gericht so eindeutig und klar auf die Seite Ihrer Ex-Frau gestellt hat?
Also das kann ich jetzt an den objektiven, vor Gericht vorgetragenen und zur Kenntnis gebrachten Dinge nicht nachvollziehen. Da muss ich sagen, waren eigentlich mehr Hinweise der Unglaubwürdigkeit und auch mehr Beweise, aus welchem Grund, also das mögliche Motiv oder das tatsächliche Motiv, das hat man eigentlich schon ganz gut rausgearbeitet, warum sie eben so gehandelt hat. Dann habe ich ja auch versucht nachzuweisen, wie sie damals im selben Zeitraum aus dem fahrenden Auto gesprungen ist, wo wir ein Streitgespräch gehabt haben und sich eben verletzt hat und auch in Behandlung und Untersuchung gekommen ist. Und das wurde nicht unterstützt von der Ermittlungsbehörde.
Das hat das Gericht Ihnen auch nicht abgenommen. Jetzt kommen wir vielleicht auf die für Sie positiven Teile des Urteils zu sprechen. Freispruch ist klar. Entschädigung ist auch klar. Der Vorwurf der Sachbeschädigung, also Sie hätten Reifen zerstochen, auch vom Tisch. Und der Vorwurf der Freiheitsberaubung, das betrifft wieder Ihre Ex-Frau, auch vom Tisch.
Ja, sicher. Von der Summe der vielen einzelnen Vorwürfe, wenn man es im Detail wahrscheinlich aufzählt, sind es 10 bis 15 Vorwürfe, ist jetzt einer geblieben. Insofern kann man sagen, okay, das ist ein gewisser Erfolg. Ja? Nur im Sinne von einem Freispruch erster Klasse ist es eben kein Erfolg.
Ist es ein Freispruch dritter Klasse, wie Spiegel Online geschrieben hat?
Ja, so kann man das durchaus eingruppieren. Ja? Das kommt halt darauf an, in welche Detailschritte man geht.
Wenn es genau so bleibt, hat das auch Folgen für Ihr weiteres Leben?
Naja, ich muss ja davon ausgehen, dass dann nach wie vor ein Eintrag im Bundeszentralregister zum Beispiel vorliegt. Ich muss mich bemühen um einen neuen Arbeitsplatz. Ich muss mich bemühen um eine neue Lebensgestaltung. Und dann kann das natürlich auch hinter Kulissen, ohne dass man es bemerkt, immer wieder eine Rolle spielen. Und ganz in Anbetracht meiner Zukunft muss ich mich dafür einsetzen, dass die Weste so weiß ist, wie sie tatsächlich ist.
Gustl Mollert ist ein Vulkan, der gelegentlich Lava ablassen muss. Herr Mollert, das hat Ihr Anwalt Gerhard Strate über Sie gesagt. Hat Strate recht?
Das hört sich schmeichelhaft an. Für manche Damen ist vielleicht interessant, ne? Aber ich muss Ihnen sagen, ich wüsste jetzt nicht, wo ich jemals mich wie ein Vulkan verhalten habe. Und ganz zu schweigen im Zusammenhang mit dem Herrn Dr. Strate, wo ich das mitgekriegt habe, dass so ein überschriftsmäßig was gibt, habe ich mich auch sehr gewundert.
Also, es hat dieses Zerwürfnis mit Strate gegeben. Einem Mann, dem Sie, um das nochmal zu sagen, unendlich viel zu verdanken haben. Es gibt, glaube ich, zwei Leute, denen Sie in erster Linie Ihre Freilassung zu verdanken haben. Strate zum einen und Wilhelm Schlötterer zum anderen, der auch das Dossier über Sie und Ihren Fall gemacht hat. Und dann den Kollegen der Süddeutschen beispielsweise oder auch des SWR-Magazins Report Mainz zugespielt hat.
Ja, genau. Nein, das ist auch unbenommen, da werde ich auch immer dazu stehen. Die Leistung, die er vollbracht hat zur Erlangung eines Wiederaufnahmeverfahrens, das sucht seinesgleichen. Und da hat er sich auch viel Arbeit gemacht und einen hohen Einsatz gezeigt. Nur nichtsdestotrotz, das ist der eine Punkt, wie es jetzt gelaufen ist im Wiederaufnahmeverfahren. Da muss ich sagen, ist es bei Weitem eben nicht so, wie es vorher war.
Sie wollten einen Beweisantrag nach dem anderen stellen. Strate hat gesagt, diese ganzen Beweisanträge seien Mist.
Da kann sich jeder ja davon überzeugen. Ich habe ja dann gezwungenermaßen, nachdem er überhaupt nicht zu bewegen oder zu erweichen war, irgendwas da noch zu machen, habe ich dem Gericht ja laienhaft dann Anträge vorgelegt. Ja, und ich glaube, man kann das auch einsehen in der Internetseite von Herrn Dr. Strate. Und da kann man das nachlesen und da kann sich auch ein Laie Gedanken machen, ob das jetzt Sinn macht oder Mist.
Also Strate wollte dann von seinem Mandat entbunden werden, weil er sich auch in seiner Ehre verletzt gefühlt hat von Ihnen. Das Gericht hat das nicht akzeptiert, dann ist aus dem Wahlverteidiger ein Pflichtverteidiger geworden. Wie haben Sie diese letzten Prozesstage dann gemeinsam, in welchem Klima, in welcher Atmosphäre zu Ende gebracht?
Ja, ich muss Ihnen sagen, das war für mich ja auch eine entsetzliche Überraschung. Denn er kam da auch in einem Moment, unmittelbar bevor, nach einer Pause im Gerichtssaal, bevor das Gericht wieder beginnt, rein, setzt sich hin neben mich. Die Richter sind unmittelbar davor, dass sie reinkommen. Da sagt er beim Sitzen, beim sich hinsetzen, Herr Mollert, ich lege jetzt das Mandat nieder.
Mhm. Also das hat Sie vollkommen überrascht.
Ja, ja, klar. Und da gab es keine Besprechung oder irgendeine Möglichkeit, sich zu besprechen. Ja, das hat er alles nicht gegeben und hat mich damit konfrontiert. Mir war sofort klar, obwohl ich ja rechtlicher Laie bin, keine Stunde Jura-Lesung genossen habe, dass das nie und nimmer ausreichend sein wird, weil da gibt's dieses Maß mir nicht vorzuwerfen.
Ja. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Also Sie wollen ja gegen dieses Urteil nach wie vor in irgendeiner Form vorgehen, weil Sie mit diesem Schuldvorwurf der Schläge gegen Ihre Frau nicht einverstanden sind. Das wird Strate nicht mitmachen. Das heißt, für diesen Fall bräuchten Sie einen neuen Anwalt,
vermutlich. Ja, leider Gottes, ne? Und noch im bei der Urteilsverkündung am 14.8., noch bevor die Richterin zu Ende war, habe ich noch zu ihm leise gesagt, ja, was macht man jetzt da? Mhm. Und dann hat er erst noch gemeint, ja, da gäbe es schon Möglichkeiten, aber er will es nicht mehr weitermachen und könnte mir jemand empfehlen.
Manchmal gehen die Dinge schneller, als man denkt. Sie haben einen neuen Anwalt, einen Strafverteidiger aus München, den wir im Übrigen auch schon mal hier in der Sendung hatten, Adam Ahmed. Und Ahmed hat zwischenzeitlich gegen das Urteil aus Regensburg Revision eingelegt. Sie werden mit Ahmed drüber gesprochen haben, wie groß die Chancen sind, dass man dieses Urteil aus der Welt bekommt. Was hat er Ihnen gesagt?
Ja gut, das ist eine nicht so einfache juristische Problematik. Das ist was für wirkliche Fachleute höheren Kalibers. Und jetzt muss man mal sehen, ob überhaupt eine Revision zugelassen wird. Das ist die erste Hürde. Und dann muss man sehen, wenn dem so ist, wie man da begründet.
Ne? Und diese Revision ist für Sie wichtig, um das vielleicht nochmal zu sagen. Eigentlich sind Sie ja freigesprochen worden, könnten damit glücklich und zufrieden sein. Aber diese Bemerkung des Gerichts, Sie hätten Ihre Frau geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt, wollen Sie nicht als Tatsache stehen lassen. Kann man so formulieren?
Ja, das hat wenig mit Wollen zu tun. Ja, man muss ja schauen, wie man sich in der Zukunft wieder etablieren kann. Mhm. Versetzen Sie sich in die Situation, Sie sind Arbeitgeber, Sie müssen feststellen, da hat ein deutsches Gericht festgestellt, Sie sind überzeugt, dass der eine Frau misshandelt hat. Der hat darüber hinaus einen Eintrag im Bundeszentralregister, dann hat es zu erwartende erhebliche Nachteile. Schauen Sie, wenn Sie jetzt heute sich etablieren wollen, auch wirtschaftlich, wenn Sie ein neues Geschäft anfangen wollen, Sie müssen sich finanzieren über eine Bank. Hinter Ihrem Rücken werden Erkundigungen eingezogen.
Ja, klar. Ne? Sie haben mit Journalisten viele Erfahrungen gemacht, die waren in erster Linie, zumindest in der Anfangsphase, denke ich, sehr positiv. Nicht zuletzt durch mediale Berichterstattung sind sie auch wieder freigekommen. Das hat sich nach meiner Beobachtung im Lauf des Prozesses ein bisschen gedreht. Ich überspitze das jetzt mal in die Formulierung rein, dass sie ein bisschen dargestellt wurden als ein egomanischer Querulant mit einem bestimmten Hang zum Realitätsverlust und zum Größenwahn.
Ich glaube, da kann sich jeder auch ein Bild machen, wenn er mich persönlich erlebt und wenn er dementsprechende Fakten und Tatsachen würdigt, dann glaube ich, kann man den Eindruck eigentlich nicht gewinnen. Und da gibt es viele, die mich auch gut kennen und auch schon mein ganzes Leben lang kennen, die da ganz anderes bestätigen.
Also Sie haben keinerlei, Sie erkennen sich nicht mehr ansatzweise in all dem, also egomanisch, dass Sie Ihre Interessen durchsetzen wollen.
Ja gut, dass man auch aufrecht unter Umständen schwierige Dinge versucht durchzusetzen. Ob man das gleich mit egomanisch, das so einen extremen Negativ-Touch hat, bezeichnen kann und sollte, das wage ich doch zu bezweifeln.
Ja. Was viele nicht verstanden haben und ich offen gestanden auch nicht, ist, dass Sie damals diese Briefe geschrieben haben an Kofi Annan und an den Papst.
Ja gut, da muss man natürlich auch berücksichtigen, das sind so absolute Ausnahmesituationen im Leben. Das würde man rückwirkend betrachten in einer anderen Situation, mit Sicherheit auch anders machen. Ich hätte das ja auch nicht vorlegen müssen, zum Beispiel.
Ja, und da ging es um die Schwarzgeldgeschäfte Ihrer Frau.
Da ging es dann um eine Verhandlung, wo mir ja unterstellt worden ist, diese Straftaten, die ich nicht gemacht habe. Und da habe ich ja gar keine große Zeit gehabt. Wie wollen Sie jetzt darlegen, erstens, Sie haben sich nicht verändert, ja, in Ihrem Wesen, wie die Frau behauptet hat. Ja. Ja. Und was sind Sie überhaupt für ein Mensch?
Mhm. Ne? Aber Herr Mollert, verzeihen Sie, wenn Sie Briefe an Kofi Annan und den Papst schreiben, wissen Sie zweierlei. Erstens, die Briefe landen im Papierkorb. Und zweitens, viele werden denken, Mollert spinnt.
Also ich muss Ihnen eins sagen, das kann man auf der einen Seite so sehen, Lieschen Müller sollte die Hände in den Schoß legen und gar nichts machen und geschehen lassen. Und ich glaube aber doch, eine Demokratie, wo wir ja behaupten, wir hätten eine, lebt davon, dass sich Bürger einbringen. Und der Versuch, sich vielleicht vernünftig einzubringen, der sollte nicht per se.
Okay, und macht dann aus Ihrer Sicht auch vor den Toren des Vatikan nicht halt?
Ja gut, was wir da schon alles erlebt haben. Ne?
Herr Mollert, Sie waren mehr als 7 Jahre in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen in Bayern, letztlich in Anführungsstrichen inhaftiert. Sie waren auch in Straubing. Haben Sie eigentlich für die CSU-Firma Hadertauer da auch Modellautos gebastelt?
Ja gut, ich wurde ja schon im April 2006, bevor ich verurteilt war, vom BKH Bayreuth, ohne große Ankündigung. In der Früh ist mir das gesagt worden, ich soll meine Sachen zusammenpacken und dann bin ich ins BKH Straubing verfrachtet worden. Da habe ich mich dann orientiert, was gibt es da für Verdienstmöglichkeiten. Mhm. Und dann habe ich gehört, da gibt es einen sogenannten Modellbau von so Automodellen. Und da habe ich mich sofort dafür beworben. Es wäre auch passend gewesen. Ich habe ja auch einen Gesellenbrief in Maschinenbau. Aha. Und habe aber nie Antwort bekommen. Ich habe also locker 20 Anträge geschrieben, immer an den Chefarzt Dr. Bernd Ottermann. Und habe keine Antwort bekommen, also auch keine Bescheidung meiner Anträge. Das waren also ganz formelle Anträge, auch auf dem dementsprechenden Formblatt. Er hat bestätigt, er hat es bekommen. Er hat aber verweigert eine Auskunft, warum er sich nicht rührt.
Diesen Gefangenen, der letztlich diese Modellautos im Wesentlichen gebastelt hat für diese Firma Hadertauer, den haben Sie in Straubing auch erlebt?
Ja gut, ich habe mich erdreistet, dann nach dem Urteil 2006, das am 8.8. gesprochen worden ist, mich eine Woche später kurz darum zu bemühen, dass ich Revision einlegen kann, dass das sichergestellt ist. Ja. Und das habe ich den Ärzten gesagt, dass ich da dem Rechtspfleger nach Rechtsmittelbelehrung, die ich schriftlich hatte, vorgeführt werden muss. Das haben sie verstanden. Ich warte auf den Rechtspfleger und dann kommt Sicherheitsdienst und ein Stationsarzt, Dr. Scharfittel, und verfrachten mich in die Eingangsstation A1. Da war ich dann bis zur Rechtskraft im nächsten Jahr, im Februar 2007, in Vollisolationseinzelhaft. Und nachdem mein Urteil rechtskräftig war, die Revision verworfen war, bin ich im Februar 2007 auf die Station E2 gekommen. Und da war dann auch der Herr Roland Steigerwald.
Den haben Sie persönlich dann erlebt. Wie hat der auf Sie gewirkt? Ich frage auch deshalb, weil der ja nun eine wahrhaft dramatische und furchterregende Vorgeschichte hat.
Ja, also ich muss sagen, ich habe nicht viel Kontakt mit ihm gehabt, aber das Wenige war immer korrekt. Mhm. Er war ruhig und
nicht aggressiv.
Nein, ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Ja. Ich habe mich da auch gar nicht näher kundig gemacht, welche Umstände seiner Straftat, was da los war. Also da war in der Unterbringung überhaupt nichts festzustellen. Ja. Mhm. Also der war hilfsbereit und sehr sachkundig. Ein außergewöhnlich guter Techniker. Darum muss ich auch sagen, das Basteln, das führt einen ein bisschen auf den Holzweg. Das ist schon hochrangige Feinmechanik, die man da beherrschen muss, um solche wertvollen Modelle zu erstellen.
Der hat ein paar D-Mark oder ein paar Euro dann später bekommen und für fünfstellige Beträge sind diese Autos dann verkauft worden.
Ja, ich habe dann Stück für Stück diese Umstände so mitgekriegt und habe dann auch schon vor etlichen Jahren mich drum bemüht, dass diese Geschichte möglichst öffentlich wird. Mhm. Denn das ist eine Unglaublichkeit, da fehlt einem regelrecht die Luft.
Also da gibt es einen behandelnden Arzt, der verbeamtet ist. Und dann gibt es eine Politikerin, die in einer einflussreichen politischen Funktion tätig ist. Und beide bleiben da, wo sie sind.
Naja, das war ja damals die Frau Christine Hadertauer, war ja die Staatsministerin auch für das Soziale. Und sie ist damit die oberste Dienstherrin gewesen dieser Bezirkskrankenhäuser. In dem Zusammenhang, wenn es da Probleme gab, habe ich mich ja auch teilweise direkt an sie gewandt und ihr Ministerium und um Hilfe ersucht und auch um Einblick der Missstände. Ja. Und dieselbe Dame ist dann die Geschäftsführerin von so einem Betrieb.
Gustl Mollert, unser SWR1-Leute-Gast heute Vormittag, noch bis 12.
SWR1-Leute, der Radiotalk.
Mit Gustl Mollert. Sie waren mehr als 7 Jahre in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen in Bayern. Im Rückblick, die schlimmste Erfahrung ist es die, nicht zu wissen, ob und wenn ja, wann man wieder rauskommt.
Also für mich war einfach sehr frühzeitig zu bemerken, dass ich wahrscheinlich niemals mehr aus diesen Fängen herauskommen würde.
Das war Ihnen früh klar?
Das war früh klar, ja. Also ich habe ja dann auch erlebt, die nachgewiesenen und nicht bloß behaupteten Lebensgeschichten von anderen Mitgefangenen. Und es ist wirklich oft genug ein Karussell, wo die Leute nie mehr in wirkliche Freiheit gelangen. Das Maximum ist oft ein sogenanntes betreutes Wohnen, was teilweise schlimmer sein kann als die Unterbringung in so einer Anstalt. Ja.
Sie hatten, glaube ich, wenn ich das als Laie so formulieren darf, zwei große Probleme in der Psychiatrie. Erstens, Sie haben gesagt, ich bin normal. Und zweitens, Sie haben sich permanent geweigert, sich begutachten zu lassen.
Ja, bis auf einige Unterschiede. Ne? Ich meine, es gab ja dann schon, es gab zum Beispiel auch ein umfangreiches Gutachten von einem Dr. Weinberger.
Okay, das war dann zu einem späteren Zeitpunkt,
genau, klar. 2011.
Sie haben nicht kooperiert, das wollte ich sagen.
Das war auch sehr gut so. Denn es war ja auch im Raum gestanden, mehrmals Angriffe, mich unter Umständen zwangsmedikamentieren zu können. Dazu werden die Leute, wurden in der Vergangenheit häufig erst einmal entmündigt und die kriegen dann einen Betreuer oder Betreuerin. Üblicherweise sind die willfährig und lassen das geschehen, was die Ärzte wollen.
Das hat man bei Ihnen nicht versucht,
Sie zu entmündigen
zu lassen?
Das lief zweimal solche Verfahren. Und ich war auch einmal unter Betreuung gestanden. Und es war wirklich am seidenen Faden, dass ich nicht zwangsmedikamentiert wurde.
Wie sind Sie aus der Nummer wieder rausgekommen?
Ja, ich habe gekämpft. Ich habe mir die Finger regelrecht wund geschrieben. Am Zeigefinger, da ging es fast mal durch bis zum Knochen. Und habe wirklich versucht, alle Register des Rechtsstaates zu ziehen. Das war vielleicht ein kleiner Beitrag und dann auch natürlich ein großes Glück.
Ich habe mir überlegt, wie man eine so lange Zeit übersteht, ohne entweder verrückt zu werden oder sich umzubringen. Und die einzige Erklärung, die ich für mich gefunden habe, ist die, dass dauerhaft rebellieren nicht geht, dass man sich sozusagen irgendwie in Dinge dann doch fügen muss, die man nicht ändern kann. Liege ich da falsch oder liege ich da richtig?
Das ist die Strategie der Betreiber. Ja? Also die Ärzte, das Personal, die fahren diese Strategie. Die haben die Möglichkeiten, die haben die Ressourcen aufgrund der Steuergelder aus der Bevölkerung. Darin können die baden. Da ist überhaupt kein Problem. Die signalisieren ihnen auch, wir haben Zeit ohne Ende. Mhm. Verstehen Sie? Weil die haben ja auch Geld ohne Ende. Dafür arbeiten ja andere.
Ist schon klar. Aber wie war es dann bei Ihnen? Welche Strategie haben Sie für sich da gefahren und beschlossen?
Ja, wie gesagt, ich habe das dementsprechend für mich nicht zugelassen. Auch dieses permanente Unterstellen wollen von Krankheit, von angeblicher Wahnhaftigkeit, immer versucht zu argumentieren, nachzuweisen, die Fakten, wo man belegen kann, es ist ja nicht so. Und dass das viel Rückgrat erfordert, dass man auch gleichzeitig extreme Nachteile hat, permanent. Und man muss jetzt gar nicht, das ist auch nicht bei mir aggressiv abgelaufen. Ja, rebellieren ist das falsche Wort. Ich habe auch nur gesagt, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Mhm. Es wird sich nicht ändern. Ich mache bei Ihnen das, was Sie jetzt da wollen, nicht mit. Ansonsten bin ich ruhig und lassen Sie mich in Ruhe. Aber das ist schon schlimm genug. Dann ist man schon Staatsfeind Nummer 1.
Gab es in diesen 7 Jahren, Herr Mollert, einen Punkt oder möglicherweise auch mehrere Punkte, wo Sie aufgeben wollten und sich beispielsweise umbringen wollten?
Ja gut, man kann einmal theoretisch so einen Gedanken durchdenken, schon allein aus dem Grund, weil die Bedingungen häufig wirklich unerträglich waren.
Ja. Ja, das heißt, die waren auch an dem Punkt?
Naja, zumindest spielt man dann rein gedanklich, das muss jetzt emotional gar nicht groß belastet sein, aber irgendwann sagt man sich, ja Mensch Junge, was machst du denn? Ja? Mhm. Willst du das jetzt noch Jahrzehnte unter Umständen erleiden und erdulden? Was hast du denn für Möglichkeiten? Ne? Und dann denkst du auch an sowas und dann sagst du dir aber, ja, aber dann, ne? Mhm. Was hast du geleistet? Ja. Klar. Und die Täter, wie ich es jetzt einmal bezeichnen möchte, die reiben sich letztendlich die Hände und die machen dann die Legende. Ne?
Haben Sie denn in Ihrer Zeit in der Psychiatrie mit Patienten erlebt, die sich umgebracht haben?
Leider einige. Ja. Leider einige und ganz furchtbare Geschichten. Ja. Also unsäglich. Das ist dann die ultimative Flucht aus der ihrem Blickwinkel heraus.
Haben Sie in der Psychiatrie auch Menschen kennengelernt, von denen Sie überzeugt sind, dass Sie vollkommen zu Unrecht in dieser Psychiatrie waren?
Ja, ja, aus dem Blickwinkel, wenn jemand unterstellt wird, eine psychische Krankheit und darüber hinaus, das ist ja das wichtigste Kriterium, eine angebliche Gefahr für die Allgemeinheit, da gibt es etliche, wo das nicht zutrifft. Wenn jemand jetzt in irgendeiner Form sonderbar ist, heißt es ja noch lange nicht, dass der eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Mhm. Das wird also viel zu leicht und zu schnell kreiert, muss ich feststellen. Ja? Mhm. Und da gibt es auch, es ist eher so, dass Menschen vielleicht auch problematisch werden können durch diese unsäglichen Haltungsbedingungen.
Mhm. Gibt es irgendeine Lebensgeschichte in irgendeiner bayerischen Psychiatrie, die Sie besonders nachdenklich gemacht hat, die auch besonders emotional an Sie rangegangen ist?
Ja, da gibt es etliche. Jetzt gibt es ein aktuelles Beispiel, das im Moment halbwegs zumindest positiver ausgegangen ist. Da denke ich an die Frau Ilona Haselbauer, die an dem Tag, wo mein Urteil gesprochen worden ist, in Regensburg in Taufkirchen aus dem BKH entlassen worden ist. Und sie musste auch 7 Jahre in verschiedenen Anstalten zubringen. Sie ist in Isolationszellen gehalten worden. Sie ist fixiert worden, das heißt also gefesselt. Mhm. Auch nur, weil sie sich verweigert hat. Und das Ursprüngliche war, dass sie jemand mit dem Einkaufswagen im Supermarkt angestoßen hat. Dafür wären 4 Monate als Straftat ausgesprochen worden, sind auch im Urteil so drin und sie sitzt 7 Jahre in solchen Anstalten. Saß zum Glück.
Ja, wobei man im Gegenzug natürlich der Fairness halber auch sagen sollte, da sitzen natürlich auch Menschen drin in diesen psychiatrischen Einrichtungen, die krank sind und die eine Gefahr für sich und für die Allgemeinheit
darstellen. Das ist unbenommen. Ja, der nächste Punkt ist, wie viele sind entlassen worden als unproblematisch begutachtet? Und dann ging es erst noch einmal richtig ab. Mhm. Und das bleibt viel zu oft auf der Strecke und da gibt es keine Konsequenzen.
Sie haben zig Ferndiagnosen über sich ergehen lassen müssen in diesen mehr als 7 Jahren, in denen Sie in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen in Bayern waren. Hat eigentlich irgendeiner dieser Gutachter sich mal bei Ihnen entschuldigt?
Nein, gar nichts.
Hat sich sonst irgendjemand, der mit Ihrem Fall befasst war, und der dazu beigetragen hat, dass Sie 7 Jahre weg waren, entschuldigt?
Nein.
Auch nicht?
Nein.
Sie haben vorhin am Beispiel einer anderen Frau, die, wie Sie 7 Jahre in der Psychiatrie waren, erzählt, dass es noch viel mehr Mollats, Gustl-Mollats gibt in den Psychiatrien Deutschlands, als man denkt. Was wünschen Sie sich für die?
Also ich wünsche mir nicht nur für die, ich wünsche uns für uns alle als Bevölkerung, denn wir dürfen eins nicht vergessen, wenn sie untergebracht werden in einer forensischen Psychiatrie, dann haben sie ein Urteil. In diesem Urteil ist formuliert im Namen des Volkes. Ich möchte und wünsche mir, dass das Volk überhaupt weiß, was in seinem Namen geschieht, dass die Bevölkerung sich entscheidet, ist uns das recht oder nicht. Und dass dementsprechende Änderungen eintreten, die gerecht sind und menschenwürdig sind.
Bräuchten wir auch eine ganz andere Transparenz, also dass man viel mehr Einblick bekommt in das, was hinter diesen weißen Mauern passiert?
Mit Sicherheit und eben nicht diese Falschdarstellungen, die da üblicherweise nach außen hin transportiert werden von denen, die die Möglichkeit haben. Die Wahrheit sieht leider Gottes viel zu oft ganz anders aus.
Für Sie ist es nach langen Jahren dann doch, so sieht es jedenfalls aus, gut ausgegangen, wenn Sie für sich in die Zukunft gucken. Also Revision ist klar, Sie haben den Anwalt jetzt gewechselt, notgedrungen, weil Strate wollte nicht mehr. Adam Ahmed in München hat übernommen. Gibt es da ein zeitliches Prozedere, wie das jetzt mit der Revision weitergeht?
Man muss jetzt sehen, ob eine Revision überhaupt als zulässig erachtet wird. Und der nächste Schritt ist dann, wenn tatsächlich das so, wie ich hoffe, als zulässig erachtet wird, dann muss man abwarten, bis man das schriftliche Urteil in Händen hat, des Wiederaufnahmeverfahrens. Und dann gilt eine Frist von 4 Wochen, innerhalb der man dann die Revisionsbegründung abgeben muss.
Denken Sie, dass Sie irgendwann, Herr Mollert, an den Punkt kommen, wo Sie mit all dem Frieden machen können? Also Frieden in dem Sinn, zu akzeptieren, dass Unrecht passiert ist, aber jetzt doch den Blick nach vorn werfen?
Und ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Blick nach vorne. Ich muss Ihnen auch sagen, diese vielen Jahre, wo ich überzogen wurde, ich habe mir es ja nicht ausgesucht von Strafverfahren, ja, und überhaupt Gerichtsverfahren, auch ein Scheidungsverfahren, das ist auch ganz unsäglich abgelaufen. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, ja. Und ich bin keiner, der da eine Freude empfindet, in einem Gerichtssaal irgendwas erleiden oder machen zu müssen. Ich wäre froh, wenn ich das nicht tun müsste oder hätte über mich ergehen lassen müssen.
Gibt es denn heute schon in Ihrem Leben Stunden oder möglicherweise auch Tage, wo Sie nicht an diese alten Geschichten denken?
Ja, zum Beispiel beim Herfahren, da war ich sehr erfreut. Da habe ich natürlich SWR Radio gehört.
Okay.
Und da gab es eine wunderbare Musik, unter anderem von Bill Withers mit Grover Washington.
Okay.
Just the Two of Us.
Ein schöner Titel, und wenn er Sie dann ein bisschen abgelenkt und freudig gestimmt hat, umso besser. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
SWR 1, Leute. Der Radio Talk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.